Wir wollen unsere Bibeln öffnen im Johannesevangelium. Wir möchten weitermachen. Also Johannes Kapitel 1 immer noch und von Vers 37. Wir werden heute den Text im Nach und Nach lesen. Ich möchte einfach nur kurz wiedergeben, was wir im Text hier wiederfinden. Und zwar geht es hier um Begegnungen. Hier begegnet Jesus oder begegnen Menschen Jesus. Als erstes ist es Andreas und Johannes, obwohl wir den nicht wiederfinden, also nicht bei Namen, aber wir wissen, dass er es war. Also als erstes sind Andreas und Johannes, die zu Jesus kommen. Dann wissen wir, dass Andreas Petrus dazu bringt. Dann sehen wir die Begegnung von Petrus. Danach sehen wir, dass Jesus selber Philippus sucht am nächsten Tag. Und dann sehen wir die Begegnung des Philippus mit Jesus. Und Philippus sorgt sofort, dass Nathanael auch Jesus kennenlernt. Und so sehen wir einige Begegnungen. Also wir sehen Andreas, Petrus, Philippus und Nathanael sind auf jeden Fall 4 Begegnungen, die uns hier beschrieben werden. Und das ist das Faszinierende, dass wir einiges auch aus diesen Begegnungen lernen können, sehen können. Vielleicht habt ihr den Text schon oft gelesen und einfach drüber gegangen. Hier sind wertvolle Entdeckungen und ich denke, dass der Herr uns durch diesen Text auch segnen wird. Also, ich fange an von Vers 37. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Das ist der Text, den wir letztes Mal betrachtet haben, dass wenn Menschen zu Jesus kommen und ihm nachfolgen, dann werden sie vor eine Frage gestellt. Jesus nimmt keinen so leicht auf. Und jetzt würdest du vielleicht denken, ja komisch, warum? Eigentlich müsste er doch froh sein, dass Leute überhaupt kommen. Und interessant, dass hier kommen Menschen, sie wollen Jesus nachfolgen. Und Jesus konfrontiert sie mit einer Frage. Und so wie wir letzten Mal betrachtet haben, wenn Gott Fragen stellt, so ist es niemals, weil ihm Information fehlt, sondern Gott stellt die Frage, um Menschen zum Stille, also zum Stillstand zu bringen, um sie zum Nachdenken zu bringen, damit sie etwas inne werden, in sich kehren und überlegen. Gott fordert sie heraus und das sehen wir auch hier mit dieser Frage, fordert Jesus sie heraus. Und es ist mir aufgefallen und es wird euch sicherlich auffallen, in so vielen Begegnungen, wo Menschen zu Jesus kamen, dass er nicht gesagt hat: Wow, super, ich habe auf dich gewartet, endlich bist du da. Ihr kennt die Begebenheit aus der Apostelgeschichte, wo Petrus in das Haus des Cornelius kommt. Und da sagt Cornelius zu Petrus: So gut, dass du gekommen bist. Und wisst ihr, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir diese Geschichte aus der Apostelgeschichte andersrum drehen. Ihr habt viele Gottesdienste mitgehört oder diesen Satz gehört, wo man dem Zuhörer gesagt hat: Wow, so gut, dass du gekommen bist. Natürlich ist es gut. Aber der Satz wurde eigentlich anders gebraucht und er wurde zu Petrus gesagt: So gut, dass du gekommen bist, und nicht dem Zuhörer. Und so hat sich im Laufe der Geschichte etwas entwickelt, dass der Zuhörer sozusagen, der ist der König. Er muss das kriegen, was er hören möchte. Und es ist so gut, dass der Zuhörer gekommen ist. Ja, es ist gut. Ja, Jesus jagt niemanden weg, aber Jesus stellt Fragen. Und einfach kurz paar Verse weiter im Kapitel 2 werden wir sehen, Jesus ist im Tempel und da lesen wir in Vers 23, als aber am Passafest in Jerusalem, also es war das Passafest, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen gesehen hatten. Glaubten diese Leute, weil sie Zeichen gesehen haben. Aber der Umkehrschluss in Vers 24, Jesus aber glaubte nicht an sie. Also es ist ein Wortspiel, der da verwendet wird. Sie glaubten an Jesus, aber Jesus glaubte nicht an diese Leute, weil er alle kannte. Und es waren Leute, die aus puren Motiven von Zeichen zu ihm kamen. Nein, es ist nicht verkehrt, durch ein Zeichen angetan zu werden, angerührt zu werden, herausgefordert zu werden. Das sehen wir beim Nathanael zum Beispiel, dass diese Reaktion von einem Wunder also hervorkommt bei Nathanael in diesem Text weiterhin. Aber hier sehen wir, dass wenn Leute einfach aus purem Zeichen kommen, sie finden keine Anerkennung bei Jesus. Das gleiche in Matthäus Kapitel 8, da ist ein Schriftgelehrter, der ihm nachfolgen will und Jesus konfrontiert ihn und sagt, hör mal zu, sogar Füchse haben einen Bau, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und dann sagt einer von seinen Jüngern im gleichen Abschnitt, Jesus, ich möchte aber erstmal, bevor ich dir wirklich ganz nachfolge, möchte ich dafür sorgen, dass mein Vater eine richtige Ruhestätte findet. Ich möchte so lange bei meinen Eltern bleiben, bei meinem Vater, bis er stirbt. Und dann kann ich dir ganz nachfolgen. Und Jesus sagt, hör mal zu, lass die Toten ihre Toten begraben. Oder in Lukas 14, Vers 25 sehen wir, eine große Volksmenge geht hinter Jesus. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und jetzt dreht sich Jesus um zu dieser Volksmenge. Und wir würden meinen, er hat die Hände ausgestreckt und sagt, Halleluja, super, so gut, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid. Herzlich willkommen, heute werde ich euch ein Wunder vorführen. Er dreht sich um zu diesen Leuten und sagt ihnen, also ich lese von Vers 25, und Jesus wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt, dann, und jetzt konfrontiert er diese Leute mit Bedingungen und fordert sie heraus. Also wenn jemand zu mir kommt, dann, und jetzt nennt er zwei Dinge, erstens, und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder, Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Also, Jesus sagt nicht, dass du deine Eltern oder deine Geschwister oder sonst jemand hassen sollst in dem Sinn, sondern wenn es um die Nachfolge geht und du sagst, nein, ich kann meine Mutter oder meine Schwester oder meinen Bruder oder sonst jemanden, meine Frau, nicht verlassen, weil sie mir eine Bedingung stellen, entweder Christus oder ich, und du nicht ganz klar dich von ihnen abwendest und Christus dich zuwenden, sie verleugnest, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und nicht nur das, sondern auch dein eigenes Leben. Wenn du dich nicht selber verleugnest, kannst du nicht mein Jünger sein. Und zweitens, das ist der Einstieg. Und zweitens, Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist die Begegnung Jesu an eine Menge, die ihm nachfolgt. Wie anders kennen wir das heute? Wie oft ist es, besonders bei beliebten Predigern, denen Leute nachlaufen, wir in Deutschland kennen das weniger, aber in USA und anderen Städten, wo Gemeinden von zigtausenden da sind und Leute sich scharen und sie finden jeden Tag, oder jedes Mal, wenn sie kommen, finden sie Leute, die sich zu ihnen zuwenden und sagen, super, dass ihr gekommen seid. Und ihnen Worte sozusagen aufs Brot schmieren, die richtig lecker schmecken. Ein jeder fühlt sich gekrault und irgendwo massiert, oh, wunderbar. Und wie anders ist, wenn Jesus Leute begegnet, er stellt ihnen Fragen, er fordert sie heraus und sagt, hört mal zu, wenn ihr mir nachfolgen wollt, aber nicht bereit seid zu verleugnen, nicht bereit seid, das zu hassen, also nicht in diesem Sinn zu hassen, also abzulehnen, wenn ihr mir nachfolgt. Ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht bereit seid, euch selbst zu verleugnen, wenn ihr nicht bereit seid, ein Kreuz auf euch zu nehmen. Und das Kreuz war nicht dieses Kreuzchen, das wir kennen, das man heute rumträgt als Schmuckstück. Ein Kreuz war eine Mörderwaffe. Das wäre so, wie man eine Guillotine, ist das richtig ausgesprochen? Guillotine? Guillotine, danke. Wie wenn man eine Guillotine hier rumtragen würde. Also bei keinem Menschen habe ich das gesehen. Aber das ist, also das ist das Hinrichtungsgerät von Frankreich gewesen, hauptsächlich. Ne? Ich meine, haben viele benutzt. Die anderen haben einfach ein Beil oder ein Schwert gebraucht. Funktioniert auch. Also, wer nicht bereit ist, das Kreuz auf sich zu nehmen, wer nicht bereit ist, für mich in den Tod zu gehen, kann nicht in meine Nachfolge treten. Und dann mir nachfolgt. Vers 28, Jesus geht weiter. Denn, warum? Jetzt kommt das Nächste. Jesus erklärt diese Situation der Nachfolge und sagt, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch ferne ist, eine Gesandtschaft und bittet um den Friedens, um die Friedensbedingungen. Das ist doch logisch, wenn einer vor solchen Herausforderungen steht, dass er nachdenkt und überlegt, die Kosten überschlägt. Und das Gleiche in der Nachfolge, hört mal zu, könnt ihr Kosten überschlagen, ihr sollt Kosten überschlagen. Und Jesus zieht den Schluss und sagt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Und jetzt der Sprung, wenn ihr die Bibel offen habt, zu Vers 34. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Und du denkst, wie bitte? Warum dieser Sprung? Warum spricht er hier, so kann keiner mein Jünger sein? Und dann dieser Sprung, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Leute, er sagt, Jünger sein ist gut, Salz zu sein ist gut. Ein Jünger zu sein, ein Nachfolger Jesu zu sein, ist etwas Hervorragendes, das ist gut. Aber wenn das Salz nicht salzig ist, wenn das Salz nicht funktioniert, dann nützt es nichts. Wenn du ein Jünger bist, nicht ein wahrer Jünger bist, wenn du nicht wahrhaftig in der Nachfolge stehst, wenn du die Kosten nicht überschlagen hast, wenn du nicht bereit bist, dann nützt das nichts. Dann ist es Salz, das nicht salzig ist. Also, das ist nur zur Erinnerung, wenn Leute zu Jesus kommen, wenn Begegnungen stattfinden, dann findet immer eine Herausforderung statt zum Nachdenken. Timon. Sorry. Also, wenn Leute gerufen werden in die Nachfolge, dann werden Leute herausgefordert. Und genau das werden wir hier sehen. Also die Jünger kommen zu Jesus, er stellt ihnen eine Frage und jetzt kommt die Antwort. Und vielleicht ist es auf den ersten Augenblick verwirrend, denn sie reagieren mit einer Gegenfrage. Sie geben als wenn keine direkte Antwort, sondern erwidern mit einer Gegenfrage. Und sie lautet, sie sprachen zu ihm, Vers 38, Rabbi, das heißt übersetzt, Lehrer, wo wohnst du? Rabbi, also sie anerkennen ihn als Lehrer. Hört, sie haben noch nie ihn reden hören. Sie haben noch nie gesehen, dass Jesus eine Menge von Menschen mit nachzieht. Sie waren bei Johannes. Johannes war ein Lehrer. Jesus ging nicht mit einer Menge. Und trotzdem, dadurch, dass Johannes Jesus vorbereitet hat, wissen sie, wer dieser Jesus ist. Und sie anerkennen ihn sofort mit einem Lehrer und fragen ihn, Lehrer, wo wohnst du? Das Interessante hier ist, und das ist eigentlich bei der Schlachter untergegangen, sie fragen nicht buchstäblich nach, wo du wohnst, sondern sie fragen ihn, und da hat Elberfelder sehr gut übersetzt, ich lese nach der Elberfelder, sie sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt, Lehrer, wo hältst du dich auf? Das ist eigentlich der griechische Begriff, wo du dich aufhältst. Ein Begriff der Herberge und wird auch wie folgend gebraucht. Ich gebe euch ein Beispiel oder zwei, wo Jesus seine Jünger aussendet in Matthäus 10. Da ist Verse 10 und 9, wird davon berichtet, dass Jesus ihnen sagt, hört mal zu, ihr sollt nichts mitnehmen. Keine Taschen, kein Geld und so weiter und so fort, sondern wo ihr hingeht, da sollt ihr bleiben. Und da verwendet er das. Nicht dort sollt ihr wohnen bleiben, sondern da ist eure Herberge. Da bleibt, da werdet ihr beherbergt. Oder auch in Lukas Kapitel 19, Vers 5, diesen Vers lese ich. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Heute muss ich in dein Haus einkehren. Nicht heute muss ich bei dir wohnen, sondern heute darfst du Gastfreundschaft üben. Und genau das ist es. Die Jünger fragen Jesus, Jesus, wo wirst du beherbergt? Wo bist du in dieser Zeit? Die Fragen, die wir an dich stellen, lassen sich nicht hier auf der Straße klären. Wir wollen dorthin gehen, wo du beherbergt wirst. Da, wo es Zeit gibt, Gemeinschaft zu haben, um Fragen auszutauschen. Da, wo wir in Ruhe und Gelassenheit nicht vom Trubel dieser Zeit uns hinsetzen können und unsere Angelegenheiten besprechen. Also, ihre Antwort auf die Frage, was sucht ihr, geben sie in dem wieder, Herr, wir wollen eine Langzeitbeziehung. Wir wollen echt sein und wir wollen Zeit mit dir verbringen. Wir wollen da sein, wo du bist. Wenn du heute hier bist, wollen wir mit dir hier sein. Und wenn du morgen dort bist und dort beherbergt wirst, dann wollen wir da sein. Also es ist nicht einfach nur, wo du wohnst, wo du eine feste Stätte hast, sondern wo du beherbergt wirst. Heute da, morgen woanders. Also sieht man den klaren Motiv ihrer Nachfolge. Es ist echt. Und Jesus erwidert ihnen in Vers 39, er spricht zu ihnen, kommt und seht. Wenn einer echt ist, wenn er es echt mit Jesus meint, dann wird niemand weggestoßen, sondern es ist eine Einladung, kommt und seht. Leute, es ist keine Secret Society, also es ist kein geheimer Club. Jesus sagt, komm und seh, überzeug dich selber. Es ist alles offen. Wir haben keine geheime Versammlungen, wo keiner rein darf. Wir haben keine geschlossenen Räume, keine verschlossenen Türen, die du in der Nachfolge vorfindest. Es ist klar und offen. Wenn ich Leute in die Nachfolge rufe, dann sage ich von vornherein, wer nicht bereit ist, alles zu verlassen, kann mir nicht folgen. Und wenn du kommst und nachfolgst, dann darfst du kommen und sehen, alles, was ich anbiete. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Also sie kommen und sie sind diesen Tag bei Jesus. Wie lange an diesem Tag? Der Text sagt uns, es war aber um die 10. Stunde. Daher wissen wir, dass Johannes, also daher wissen wir auch, dass Johannes der Schreiber ebenso dabei gewesen ist, weil es ihm so präsent noch im Hinterkopf, vorschwebt, um welche Uhrzeit es gewesen ist, wann sie gekommen sind, wie lange sie geblieben sind. Es war um die 10. Stunde. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm bis zur 10. Stunde. Wisst ihr, bis wann sie geblieben sind? Unser heutigen Zeitrechnung nach? Im Vergleich zu damals, also bei ihnen in Israel wurde die Zeit so gerechnet. Es gab 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. Könnt ihr nachlesen aus Johannes Kapitel 19, Vers 9, da wird das auch gesagt. Also 12 Stunden Tag, der Tag fängt um 6 Uhr an, das heißt von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends bei uns ist der Tag. Von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist Nacht. Und sie bleiben 10 Stunden bei Jesus. Es war die 10. Stunde, also war es 16 Uhr. 16 Uhr, den ganzen Tag sind sie bei Jesus geblieben. Und jetzt verbleiben noch 2 Stunden des Tages. Was machen sie? Was macht Andreas? Andreas, der Jesus jetzt kennengelernt hat, Vers 40, der Bruder des Simon Petrus war einer von den beiden. Ja, einer von den beiden. Der andere war Johannes, der es versteht, seinen Namen nirgendwo in diesem Buch zu nennen. Aber dieser eine, der war Petrus. Was macht er? Er sucht Petrus auf, seinen Bruder. Es verbleiben noch 2 Stunden. Deswegen habe ich hier die Karte mitgebracht, um euch das etwas zu vergegenwärtigen, was und wie es geschehen ist. Denn es geschah in Raum und Zeit, so wie wir heute leben. Also Johannes hat wahrscheinlich hier unten getauft. Ja? Also es gab noch ein Bethanien. Ihr wisst, hier unten ist Bethanien. Einmal unten bei Jerusalem und es gab ein zweites Bethanien, das war hier ungefähr in der Biegung 10 Kilometer, ungefähr alles nur, vom See Genezareth runter. Und die 2 Jünger, die gehen mit Jesus mit. Ich vermute, dass es wahrscheinlich auf dieser Seite ist. Denn in Vers 43 sagt Jesus, wenn ihr die Bibel offen habt, will Jesus nach Galiläa gehen. Galiläa ist auf dieser Seite. Ich vermute, dass sie sich hier befanden, irgendwo in der Gegend, und dass Andreas noch Zeit hat, bis es dunkel wird, in diesen 2 Stunden rüber zu gehen nach Bethsaida, denn das war der Heimatort von Petrus, von Andreas und auch von Philippus. Hier in Bethsaida. Und dass er in dieser Zeit hingeht, Petrus findet und ihn zu Jesus bringt. Nicht nur, dass er ihn findet und erzählt, sondern er bringt ihn zu Jesus. Ich möchte aber, bevor wir gleich auf diese Situation eingehen, noch etwas Interessantes im Text aufdecken. Ist euch aufgefallen, wie das hier beschrieben wird in Vers 40? Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Petrus ist im Johannesevangelium noch nirgends erschienen. Habt ihr irgendwas von Petrus gelesen? Nein. Und trotzdem wird Andreas, der Jünger des Johannes, der schon bei Jesus war, identifiziert als der Bruder des Petrus. Daher wissen wir, ja, aus diesen Situationen, aus diesen Berichten, dass die Zuhörer die anderen Evangelien schon kannten. Sie kannten Petrus, ein jeder wusste, wer Petrus ist und dass Petrus eine große, eine besondere Persönlichkeit war. Andreas konnten Leute vielleicht nicht wissen, aber jeder kannte Petrus. Und aus diesem Grund wird Andreas, obwohl er hier die führende Person ist, wird er an Petrus geknüpft. Also das sind nur so Details, die den Text bereichern. Also dieser Andreas, der Bruder von Petrus, er kommt zu Petrus, er findet erstmal Petrus. Das ist das Erste. Und er führt ihn zu Jesus. Dieser Vers 41, findet zuerst seinen Bruder. Findet seinen Bruder Petrus. Elberfelder übersetzt dann noch seinen eigenen Bruder, dass es auf jeden Fall deutlich wird, wen er findet. Dass es nicht irgendein Petrus ist, sondern er findet seinen Bruder Petrus. Und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt Gesalbter. Wir haben den Messias gefunden. Andreas hat von Johannes, von seinem Lehrer, von seinem Rabbi gehört in den letzten Tagen, wer Jesus ist. Er hat gehört, dass Jesus das Lamm ist. Er hat gehört, dass Jesus der ist, von dem Gnade fließt. Dass Jesus derjenige ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Er hat gehört, dass er der Sohn Gottes ist. Es wird nirgendwo erwähnt, dass Johannes ihn als Mashiach, also das hebräische Mashiach, bezeichnet hat, also im Text nicht, klar definiert. Und hier sehen wir, dass Andreas von diesen 10 Stunden oder von dieser Zeit, von diesem Tag bis 16 Uhr, dermaßen von Jesus überzeugt ist, dass er hier Jesus ganz klar bekennt als Mashiach. Und es ist Johannes wichtig, das auch genauso wiederzugeben. Wir haben den Mashiach gefunden, das heißt übersetzt. Was heißt es übersetzt? Mashiach ist Hebräisch. Johannes schreibt in Griechisch, fügt Mashiach hinein. Warum? Weil das etwas ist, was einem jeden Juden so vertraut ist, dass er es nicht mal wagt, sofort Griechisch hineinzuschreiben, sondern erklärt das für die Griechen. Und Schlachter nimmt sich hier die Freiheit, das sofort zu übersetzen. Die Elberfelder übersetzt es richtig, wie es geschrieben wird. Wir haben den Mashiach gefunden, das heißt übersetzt Christus. Und Christus heißt übersetzt der Gesalbte auf Deutsch. Ja, aber im Griechischen ist es, er sagt zu Petrus, Petrus, wir haben den Mashiach gefunden. Warum? Hinter diesem Mashiach verbirgt sich, wer wurde gesalbt? Ein König wurde gesalbt, ein Prophet wurde gesalbt und ein Priester wurde gesalbt. Und das verbirgt sich unter diesem der Mashiach. Er konnte es nicht mal ins Griechische sofort übersetzen, weil da so viel mitklang. Ein jeder wusste, von wem er spricht. Es gab nur einen, der all diese drei vereint hatte. Und das ist, was er Petrus hier nahebringen möchte. Hör zu, Petrus, wir haben den Mashiach gefunden, den Christus, den Gesalbten. Das war jetzt seine Überzeugung, das wusste er. Natürlich war diese Überzeugung auch Gottes Werk. Denn wir wissen ein wenig später, das berichtet uns Matthäus im Kapitel 16, wo Petrus zu dieser Erkenntnis kommt und zu Jesus sagt, du bist der Mashiach, also du bist der Christus. Da sagt Jesus zu ihm, hör mal zu, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das kommt nicht von Menschen, das hat Gott dir aufgezeigt. Und so wissen wir, dass auch hier diese Offenbarung, diese Erkenntnis des Andreas kommt nicht von ihm selbst. Und jetzt erklärt Andreas dem Petrus diese Wahrheit über Christus und Vers 42 heißt es, und er führt ihn zu Jesus. Nicht nur, dass er über Jesus spricht, sondern er führt Petrus zu Jesus. Ist es nicht etwas Wunderbares? Wie oft haben wir uns ertappt, dass wir Leute nicht zu Jesus führen? Dass wir vielleicht Leute zu einer Religion führen? Ich muss sagen, wenn ich an eine Situation denke in meinem Leben, so muss ich mich schämen. Ich wurde mal gefragt, ja, was ist denn der Unterschied, ein Katholik, zwischen uns Katholiken und euch? Und ich wollte etwas vorsichtig anfangen und wollte auch von der Geschichte anfangen und so den Unterschied zu erklären. Und ich hatte danach die Zeit gar nicht mehr, weil wir auseinandergingen. Und ich habe ihn nicht sofort mit Christus kontaktiert. Und ich muss mich schämen, jedes Mal, wenn ich daran denke. Ihr Lieben, Petrus wird sofort zu Jesus gebracht. Nicht zu einem Gebäude, nicht zu einer Kirche, nicht zu sonst irgendwo, sondern sofort zu Jesus. Dass wir daraus lernen, Leute, lasst uns Menschen zu Jesus bringen, direkt zu ihm, mit Jesus konfrontieren, Jesus aufzeigen, Jesus vormalen. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das ist die Begegnung von Petrus und Jesus. Petrus wird nicht vor eine Frage gestellt, sondern interessanterweise sieht die Begegnung mit Petrus ganz anders aus. Deswegen müssen wir sagen, es gibt keine gleiche Begegnung. Wenn einer Jesus auf einer besonderen Art und Weise kennengelernt hat, vielleicht durch eine Herausforderung, vielleicht dadurch, dass er in einer großen Versammlung saß und den Ruf des Predigers gehört hat und wirklich gegangen ist in irgendeinen Raum und gebetet hat und so Christus gefunden hat, zu Christus geführt wurde. Wenn einer auf dieser Weise kommt, so muss es nicht sein, dass der andere auf der gleichen Weise Christus begegnet. Es kann ganz verschieden sein, es gibt keine zwei gleichen Begegnungen. Und hier sehen wir, dass Petrus kommt und Jesus ihn begegnet damit, dass er ihn, ich würde sagen, mit einem Wunder begegnet. Denn der Text berichtet uns nirgends, dass Andreas Jesus über Petrus erzählt hat und gesagt, hör mal zu, ich habe noch einen Bruder, er heißt Petrus, das ist ein toller Kerl, er ist ein Mann, also wenn der dein Jünger wird, also dann können wir Bäume rausreißen mit Petrus, das ist ein Held, ich bring den mal zu dir. Der Text berichtet uns nichts davon, aber Jesus, wo dieser Mann kommt, begegnet ihn und sagt, du bist Petrus, du bist Simon. Vers 42, und er führt ihn zu Jesus, Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Jona, du wirst Kephas heißen, was übersetzt heißt Stein. Ich bin mir überzeugt, dass Jesus, ohne dass Andreas ihm das erzählt hat, Petrus sagt, wie er heißt. Denn das sehen wir in ein paar Versen weiter, dass Jesus es so macht. Und so denke ich auch hier, dass Jesus ihm mit einem Wunder begegnet. Aber das ist noch nicht alles. Du bist Simon. Was jetzt kommt, das ist das nächste Wunder. Und zwar sagt er ihm, du wirst Kephas heißen. Und manche denken, oh, dass Petrus, also dass Simon hier den Namen, die Namensänderung erhält. Du bist Simon, aber ich nenne dich ab jetzt Petrus. Nein, die Namensänderung steht in der Zukunft. Jetzt bist du Simon. Du kommst zu mir, du bist Simon. Aber du wirst Kephas heißen. Und das Interessante ist hier etwas zu beobachten. Simon ist Hebräisch. Petrus, ja, ist Griechisch. Petrus ist Stein. Kephas ist aramäisch und bedeutet genauso Stein. Also Petrus und Kephas ist das Gleiche, bedeuten beide Stein. Nur Kephas wird Petrus erst offenbart in der Missionsgeschichte. Dann, wo Petrus rausgeht aus Jerusalem, wo Gemeinden entstehen in Asien, da wird von Kephas geredet. Im Galaterbrief und im Korintherbrief wird von Kephas geredet. Also in der weiten Zukunft erst wird von Kephas geredet. In der ganzen Zeit, wo Petrus mit Jesus war, wo Simon mit Jesus war, wurde er nirgends Kephas genannt, sondern es gab eine Zeit, und das ist in Matthäus 16, erst später in der Nachfolge wird Simon als Petrus bezeichnet. Also, es geschieht hier schrittweise. Du bist Simon, das ist jetzt. Irgendwann mal während der Nachfolge in Matthäus 16 wird er Petrus. Bei seinem großen Bekenntnis, da ist die Namensänderung. Und da sagt Jesus ihm, du bist Petrus. Du bist Petrus. Und erst in der Zukunft, irgendwann, du wirst Kephas genannt werden. Auch die Elberfelder, finde ich, übersetzt da etwas deutlicher, etwas klarer, worum es geht. Dass es nicht hier geschieht, die Namensänderung, sondern erst in der Zukunft. Also, jetzt sind bereits Johannes, Petrus und Andreas, der den Petrus gebracht hat, bei Jesus. Jetzt ist Vers 43, wird ein nächster Tag angekündigt. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Und aus diesem Vers sehen wir, dass Jesus nicht in Galiläa war. Wenn ihr hier auf die Karte guckt, ihr seht ja diesen roten Umriss, das sind so die Gebiete, was ihr vielleicht schlechter sehen könnt. Hier geht der Strich auf dieser Seite von Galiläa und dieser Bereich, das ist Galiläa, ja, dieser Bereich. Und wenn der Text sagt, sie wollten nach Galiläa gehen, dann verstehen wir das so, dass er nicht in Galiläa war. Genauso wie keiner von uns sagen würde, ja, lass uns nach Anhausen gehen, wenn wir in Anhausen sind. So nehme ich an, dass sie irgendwo außerhalb von Galiläa sind. Einige, und ich möchte nicht irgendwie das als besiegelt hinstellen, weil einige sagen, dass Jesus auch von hier unten unterwegs gewesen ist. Das Problem ist, so wie der Text es weitergibt mit den Tagen, dass er am dritten Tag danach in Kana in Galiläa ist, Kana ist hier, die Strecke ist zu weit, um in einem Tag von hier bis dahin zu kommen. Für die heutige Zeitrechnung gar kein Problem, das wäre ein paar Stunden wären wir da, aber in der damaligen Zeit war das zu kompliziert. Aus diesem einfach die ganzen Umstände betrachtet, denke ich, dass Jesus hier seine Jünger findet, also die Ersten, dann weitergeht nach Bethsaida und von Bethsaida, dass jetzt hier der Text sagt, okay, ich möchte nach Galiläa gehen. Das ist die Absicht. Aber bevor er nach Galiläa geht, kommt Jesus und ruft den nächsten Jünger. Und er, nochmal Vers 43, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Wir wissen sehr wenig über Philippus. Wir wissen nur eins, Philippus ist ein griechischer Name, übrigens genauso wie Andreas. Philippus wird sonst kaum irgendwie erwähnt, außer dass Jesus ihn mal herausfordert bei der Speisung der Menge und fragt Philippus, was sollen wir machen? Dann, dass die Griechen zu Philippus kommen und das finde ich interessant, die Griechen, die Jesus sehen wollen, kommen zu Philippus. Warum? Philippus hat einen griechischen Namen. Zu wem geht Philippus? zu Andreas und gemeinsam gehen sie zu Jesus. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas zu tun hatte, dass sie beide einen griechischen Namen hatten und deswegen irgendwie bessere Beziehungen hatten oder besseres Vertrauen zu den Griechen oder ob, ja, das, die Schrift sagt uns das nicht, aber das sind die einzigen Stellen, wo Philippus in der Schrift erwähnt wird und auch nochmal in Johannes 14, wo Philippus Jesus sehen möchte. Leider wird von Philippus sonst nichts berichtet, wo Philippus hier gerufen wird. Aber wir sehen etwas, genauso wie bei Andreas, Menschen, die zu Jesus kommen, sie möchten andere zu Jesus führen. Und Philippus denkt sofort an seinen Freund. Und Philippus möchte sofort seinen Freund zu Jesus führen. Und das lesen wir weiter in Vers 45. Aber ich gehe nochmal von Vers 43. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Also nochmal, Bethsaida ist da oben. Ja, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Und das ist faszinierend. Wir sehen, wie die Botschaft über Christus, das Zeugnis über Christus sich ausdehnt. Das Zeugnis des Johannes war klar, das Lamm, von dem Gnade fließt, der mit dem Heiligen Geist tauft, der Sohn Gottes, jetzt von Andreas, der Messias. Und jetzt von Philippus, er bekennt ihn und sagt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Also, hier kommt etwas dazu, Philippus hat es verstanden, Jesus ist die Erfüllung der Prophezeiungen. Jesus ist der, von dem Mose gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob Philippus an direkte Bibelstellen gedacht hat, wie an 5. Mose 18, einen Propheten wie mich wird der Herr euer Gott senden. Oder ob er dachte an 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott es verheißt. Wo er von den Propheten zu Nathanael spricht, dass die Propheten ihn bekennen, ob er an Jesaja 9, Vers 5 dachte, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber und so weiter. Der Text sagt uns es nicht, aber es sagt die Überzeugung des Philippus. Er guckt auf das Alte Testament und sagt, Jesus ist der, von dem Mose gesprochen hat. Jesus ist der, von dem die Propheten gesprochen haben. Jesus ist der Nazarener. Und bestimmt dachte er an Sacharja 6, Vers 12, wo es heißt, und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht Jahwe der Herrscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel Jahwes bauen. Nazareth ist von der Wurzel von Spross und Nazarener, Sprossling, dass er vielleicht daran dachte und dass Philippus augenblicklich, wo Jesus ihn ruft, es versteht, mit wem er es zu tun hat und den wahren Jesus dem Nathanael vorstellt. Und jetzt kommen wir zu dieser Begegnung von Nathanael. Erstmal dieser kurze Wortwechsel von Vers 45 zwischen Philippus und Nathanael. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und seh. Leute, Philippus hat schnell von Jesus gelernt. Am Anfang sagte diese Worte Jesus zu Andreas und Johannes, kommt und seht. Und hier sagt Philippus zu Nathanael, komm, überzeug dich selber, komm und seh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Nicht, dass er in Nathanael einen Gott sieht, einen perfekten Menschen, aber er sieht reine Motive. Er sieht einen Nachfolger, der nicht einfach nur wegen äußeren Dingen Jesus nachfolgen möchte, sondern einen, der von Herzen die Wahrheit sucht und Jesus nachfolgen möchte. Ein Israelit, in dem kein Falsch ist, ein echter Israelit, also ein Jude, der wirklich ein Jude ist, erklärt von Paulus im Römerbrief. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael, ich bin allwissend und allsehend, allgegenwärtig, ich bin Gott. Und das, was er ihm hier sagt: Du saßt unter dem Feigenbaum, bevor Philippus dich gerufen hat, habe ich dich gesehen. Das Sitzen unter dem Feigenbaum war im Judentum ein Ausdruck, genauso wie ihr das immer wieder vorfindet, wenn Leute im Tor saßen, also im Tor von der Stadt, dann wurde dort Gericht geübt, da wurde da verhandelt, da wurden rechtliche Sachen besprochen. In der gleichen Weise war das Sitzen unter dem Feigenbaum ein Ausdruck eines Schülers, eines Studenten der Schrift, einen, der über das Wort nachgesonnen hat, nachsann, der die Stille gesucht hat, um zu beten. Und vielleicht war Nathanael gerade in dieser Zeit beschäftigt, über den Messias nachzudenken. Vielleicht hat er in der Schrift geforscht, vielleicht hat er die Propheten gelesen, wissen wir nicht. Aber vom Ausdruck, du saßt unter dem Feigenbaum, war ein Ausdruck eines Jünger, der studiert hat, der das Wort studiert hat. Und dabei wurde er von Jesus gesehen. Nathanael antwortete, Vers 49, und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Das war für ihn überwältigend. Nur aus dieser Situation, aus diesem Wunder, Nathanael hat es erkannt, dass hier ein Wunder vor ihm liegt, ein Zeichen, das Jesus gemacht hat. Vielleicht war Nathanael gerade beschäftigt in den Psalmen und hat Psalm 2 gelesen. Ich lese euch einige Auszüge aus diesem Psalm, dass er gerade so reagiert. Hier heißt es in Psalm 2: Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen Jahweh und gegen seinen Gesalbten, gegen seinen Maschiach. Vers 5: Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Hier spricht Jahweh: Ich habe meinen König Maschiach eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Vers 7: Ich will den Ratschluss Jahwes verkündigen. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, auf den Maschiach. Du bist mein Sohn. Jahwe spricht zu ihm: Heute habe ich dich gezeugt. Das erklärt sich in der Auferstehung. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Vers 8: Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Küss den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also hier dieser Psalm zeichnet Jesus ganz klar als den Sohn Jahwes aus und auch als König. Vielleicht war Nathanael hier in diesem Psalm am Studieren, dass ihm gerade diese Aussagen über den Maschiach deutlich werden und er es klar sagt: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als dies. Und dabei, gleich in Vers 51, bezieht er sich auf ein Bild aus dem Alten Testament. Ich lese es erstmal. Und also Vers 51, und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Hier gibt Jesus sich selbst den messianischen Titel und sagt, Nathanael, du hast dich verwundert, weil du mich gehört hast, dir die Zukunft zu sagen oder da, wo du warst, meine Allgegenwart, dass ich dich gesehen habe, wo du unter dem Feigenbaum warst. Nathanael, du wirst noch größere Dinge sehen. Du wirst buchstäblich sehen, wie Jakob in seinem Traum die Himmelsleiter gesehen hat und die Engel herabsteigen. So wirst du sehen die Herrlichkeit Gottes und die Engel auf- und niedersteigen. Das heißt, eine ständige Gemeinschaft, eine Verbindung, ein Kommen und Gehen. Ein Wunder kommt oder geht und das andere Wunder kommt und geht. Und also es ist ein ständiges, ein Leben in Wundern und Zeichen, die größer sind, wie das, was ich dir jetzt gezeigt habe. Denn ich bin der Sohn des Menschen. Und wenn ihr das jetzt zusammenfasst, da sehen wir die Absicht des Schreibers, wer uns aufzeigt, auch in diesem, dass Jesus, dass Menschen zu Jesus kommen, dass parallel zu dem uns aufgedeckt wird, wer Jesus ist. Von Andreas bekannt als Rabbi und Maschiach, also der Gesalbte. Von Philippus als der, von dem Mose und die Propheten sprechen und der, der von Nazareth kommt, der Spross. Und von Nathanael, Rabbi, ebenso als Rabbi, Sohn Gottes, König in Israel und von Jesus selber, ich bin der Sohn des Menschen, aus Daniel Kapitel 7, ich bin der Messias. Das ist die Offenbarung, damit wir Jesus mehr kennenlernen, damit wir wissen, wer er ist und dass derjenige, der nicht an Jesus glaubt, durch diese Botschaft des Johannes Jesus kennenlernt und versteht, wer Jesus wirklich ist. Lass uns ihn anbeten.